Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Rund um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital-Podcast. Und heute geht es eine Etage tiefer. Wir reden nämlich über unser größtes Organ, das oft nur ein bisschen so als Hülle missverstanden wird. Unsere Haut. Aber wir reden nicht über die nächste 50-Euro-Creme. Wir reden darüber, warum eure Haut vielleicht gerade Hilfe schreit, während ihr nur ein Pickelgel sucht. Ich freue mich riesig auf eine Frau, die das System Hautarzt gerade komplett auf links dreht. Sie ist Ärztin, Gründerin, zweifache Mutter und die Frau, die erkennt, was euch fehlt, bevor ihr es selbst wisst. Herzlich willkommen, Alice Martin. Wie geht's dir?
Vielen Dank. Ja, mir geht's super. Ja? Freue mich auf den Podcast.
Also deine Haut schreit auf jeden Fall gerade nicht Hilfe. So sieht sie jedenfalls nicht aus.
Die schreibt nicht Hilfe, wobei ich habe gerade schon gehört beim Styling, dass sie ein bisschen trocken ist. Und tatsächlich habe ich gerade einen Umschwung meines Hautzustands nach der Entbindung. Die Haut verändert sich ja immer so ein bisschen auch hormonell bedingt. Und bei mir ist das jetzt langsam der Fall.
Ah, krass. Das heißt, du hast jetzt frisch ein Baby bekommen. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Oder ist schon ein bisschen, ganz frisch nicht mehr. Sind jetzt fast 3 Monate. Ja, das heißt, so nach 3 bis 4 Monaten geht's los. Da kennt man das ja, dieser Glow, den man während der Schwangerschaft hatte, der lässt dann stimmt nach. Der Haarausfall, der kommt auch noch, den kenne ich aber mittlerweile. Das Schöne ist, es regeneriert sich in der Regel alles wieder. Von daher ist das nur so temporär. Und man hat natürlich ein ganz, ganz tolles Wunder. Weswegen es sich lohnt, diesen Zyklus der Hautveränderung und Haarveränderung auch durchzugehen.
Ja, total. Ich habe ja auch ein Kind bekommen, das ist jetzt 2,5. Also es ist jetzt noch nicht so lange her. Aber ich bin jetzt, glaube ich, auch an so einem Punkt, wo sich so gerade so alles wieder auf den Zustand davor gestellt hat.
Ich habe durchgezogen. Ich habe gesagt, okay, bis die Nächte wieder besser werden, kommt besser das Zweite, dass man sich nicht dran gewöhnt.
Ah ja, krass.
Okay. Nahtlosen Übergang. Aber ich freue mich auch, 2,5 ist, glaube ich, auch echt eine schöne Zeit. 2, 3, wenn die anfangen, richtig zu verbalisieren, was die eigentlich wollen. Ja.
Also man muss zwar den ganzen Tag irgendwie aufpassen, dass sie sich nicht umbringen, aber sonst ist es gut. Okay, aber in deinem Podcast erklärst du ja auch, dass die Haut oft das letzte Glied in der Meldekette ist. Ne? Also wenn jetzt irgendwo ein Ekzem auftritt, dann brennt die Hütte eigentlich schon im Darm oder in der Leber, meist schon seit Wochen. Warum ist das so? Warum ist die Haut so das letzte Bindeglied?
Ja, also man muss ja erstmal darüber sprechen, die Haut ist zwar das größte Organ, es ist auch das, was wir am schnellsten sehen, aber es ist auch etwas, was wir am meisten unterschätzen, wenn wir Signale bekommen. Und wir haben hier eine Unterscheidung. Einmal sind es externe Einflüsse, die zu Veränderungen führen können, aber es sind auch interne Einflüsse, die zu Veränderungen führen können, so, um das erstmal so aufzugliedern. Das heißt, ich kann ein Ekzem bekommen, weil ich von außen irgendwelche Stoffe auftrage, die die Haut reizen. Ich kann aber auch ein Ekzem bekommen, weil in meinem Körper wie so Mikroprozesse, Mikroentzündungen sind, ich gestresst bin. Aber es gibt auch eine Art Grundveranlagung, weswegen ich dazu neige, dass dann Entzündungen entstehen. Und deswegen, ich würde sagen, vieles läuft stumm und über lange Zeit unerkannt und dann kommt aber so ein Triggerfaktor, also zum Beispiel, ich ernähre mich die ganze Zeit extremst ungesund und meine Haut gleicht das irgendwie noch so ein bisschen aus, jetzt gibt's aber draußen extrem viel Hitze, ich schwitze und jetzt kippt das Gleichgewicht und plötzlich kriege ich Entzündung, Pickel, Unreinheiten, also das heißt, es ist zwar schon gestartet von innen in Anführungszeichen, aber von außen schafft dann die Haut das nicht mehr auszugleichen und dann sehe ich das. Und deswegen ist es eine Kombination aus internen Einflüssen und externen Einflüssen plus, ganz wichtig, auch genetische Veranlagung.
Gibt es irgendwelche Signale, wo ich das vielleicht ein bisschen unterscheiden kann? Also wo jetzt irgendwie ganz klar ist, dass das von außen kam, weil ich irgendwie mir falsches Zeugs draufgeklatscht habe oder wo irgendwie klar ist, dass es irgendwie ein interner Prozess sein kann. Sei es jetzt eine Ernährung, kann ja aber auch irgendwie Stress, Schlaf oder sonst was sein.
Also es gibt ja so Sachen, wenn man weiß, ich habe was verändert, dann liegt es relativ nah. Bestes Beispiel, ich habe viele Freundinnen, die sagen, boah, ich habe auf diese Creme so krass reagiert. Da wissen sie aber auch, die haben eine neue Creme ausprobiert. Andersherum ist es manchmal so, dass man viel zu spät erst merkt, boah, an der Haut macht sich was bemerkbar. Also gerade Themen wie Stress oder Entzündung, das sind schleichende Prozesse. Und die bauen sich ja langsam auf. Auch wenn wir wissen, wir kriegen eine Erkältung, merken wir in der Regel schon vorher so, fühle mich ein bisschen schlapper oder mein Hals fängt an zu kratzen. Die Erkältung ist aber noch nicht da. Und wir realisieren das erst so richtig, wenn es dann richtig ausgebrochen ist. Aber die Anzeichen gab es schon vorher. Und deswegen Anzeichen von vorher natürlich, wenn ich insgesamt merke, ich fühle mich etwas schlapper oder ich bin gestresster, das wird es auf der Haut auch als Zeichen sehen, also das wird sichtbar. Das sind so Momente, wenn Freunde sagen, oh, du siehst irgendwie so fahl aus oder blass oder man merkt irgendwie, dass es dir nicht so gut geht. Das ist natürlich eine Kombination auch aus Mikroexpression, Mimik etc., Körperhaltung. Aber es ist auch die Haut, die diesen Glow verliert. Und eigentlich eine gesunde Haut, das ist ein bisschen schwierig mit Social Media mittlerweile, weil das suggeriert, dass die Haut immer so wie so ein Glasskin, glänzt, prall, elastisch. Das ist ein bisschen fake, das stimmt nicht. Wir haben auch Falten, das ist auch normal. Aber es gibt einen sogenannten gesunden Zustand, wo die Hautbarriere gestärkt ist und wo wir einfach merken, die Haut ist weder zu trocken noch fahl noch von der Hautfarbe her blass. Und deswegen, wenn ich merke, ich fühle mich insgesamt nicht so gut, werde ich das auch auf der Haut irgendwann sehen. Andersrum, die wenigsten werden auf ihre Haut gucken und sagen, oh, die sieht jetzt so fahl aus, ich glaube, ich habe Stress. Also diesen Umkehrschluss gibt's eher seltener. Eine Sache ist noch ganz wichtig, weil viele das vergessen. Wenn ich Stress habe, vernachlässige ich meine Routinen. Und eine Hautpflegeroutine ist ja auch eine Routine. Ich vernachlässige meine gesunden Essgewohnheiten. Ich trinke vielleicht weniger oder ernähre mich ungesünder. Wenn ich weniger trinke, ist meine Haut trockener. Wenn ich mich ungesünder ernähre, dann habe ich natürlich, verstärke ich so kleine Entzündungen, die im Darm entstehen könnten. Oder ich esse mehr Zucker, das wiederum fördert meine Talgdrüsenproduktion und. Also das heißt, da sind so ein paar Zusammenhänge, aber in der Regel werden die meisten nicht an ihrer Haut merken als Frühzeichen oder geht bald was los, sondern im Gegensatz, wenn ich es an der Haut sehe, dann bin ich schon längst im tiefen Strudel meiner Probleme drin.
Mhm. Was wäre denn so eine Hautpflegeroutine, wo du sagst, das sollte man auf jeden Fall versuchen, immer beizubehalten, also auch wenn irgendwie um einen rum die Hütte brennt, diese, keine Ahnung, einfachen zwei, drei Sachen sollte man auf jeden Fall durchziehen.
Es gibt eine sogenannte Basis, die ich jedem empfehlen würde. Dazu gehört eine Reinigung und dazu gehört ein Sonnenschutz. Und jetzt, wenn diese zwei Sachen da sind, werden die meisten sagen, ja, wie sieht's denn aus? Brauche ich eine Tagespflege? So. Nee, das ist ja individuell. Ich brauche nicht unbedingt eine Tagespflege. Vielleicht reicht schon der Sonnenschutz, weil das reichhaltig genug ist für meine Haut. Es gibt ja gute Formulierungen. Vielleicht brauche ich aber auch extra eine Hautpflege, die ein bisschen dafür sorgt, dass ich nicht mehr so viel Talg produziere oder die noch ein bisschen reichhaltiger ist am Abend. Und das heißt, tagsüber brauche ich das vielleicht gar nicht, sondern eher zur Abendpflege, damit sich das anreichert und die Hautbarriere über Nacht unterstützt. Also Basic-Reinigung und Sonnencreme. Tagespflege/Nachtpflege ist so ein bisschen die Frage, was und wie unterscheidet es sich voneinander? De facto kann ich eine Tagespflege auch nachts auftragen. Das ist einfach nur ein Wording. Das ist wie wenn ich sage, mein Frühstücksbrötchen kann ich ja auch als Abendbrot essen. Also die meisten Produkte zur Abendpflege sind meistens einen Ticken reichhaltiger, aber muss nicht sein. Und ich kann auch mit einer einzigen Pflege morgens und abends arbeiten. Ich kann aber auch sagen, ich brauche das morgens nicht oder ich brauche es nur abends. Und dann gibt's nochmal als zusätzlicher, also jetzt sind wir schon weg von den Basics, das, was ich jedem empfehlen wollen würde. Kann man dann noch gucken, hat meine Haut noch spezifische Bedürfnisse, sprich, brauche ich etwas gegen Falten, brauche ich etwas gegen Unreinheiten, brauche ich etwas gegen Pigmentflecken und. Dann kann ich mit verschiedenen Wirkstoffen arbeiten, entweder in meiner Tagespflege oder in Form von Serum. Und dann, das ist das eine, brauche ich für eine gute Hautpflegeroutine immer auch die Ernährung, weil sonst, wenn ich mich unfassbar schlecht ernähre und nicht gut ausreichend viel trinke, dann kann ich das auch nicht so gut ausgleichen mit einer Hautpflege. Das ist auch ehrlicherweise Quatsch. Also viel trinken, am besten Wasser oder ungesüßter Tee, also ungesüßte Produkte sind sowieso tendenziell besser. Und ja, ich glaube, wir können es gar nicht häufig genug sagen. Ich sage mal jetzt mittlerweile den Spruch Eat the Rainbow, also dass wir versuchen, sehr farbenfroh uns zu ernähren mit viel Obst, viel, vor allem auch eher Gemüse, weil Obst enthält ja auch Zucker und je nachdem, da kann man es dann in die andere Richtung übertreiben. Hülsenfrüchte und, also sehr abwechslungsreich, um dann auch von innen die Haut zu unterstützen. Mhm. Das wären so meine Basics.
Ja, vor allem, also Stichwort innen, ne? Das ist ja auch etwas, wo du irgendwie einen ganz, ganz starken Fokus eher drauf legst, das Ganze eben so ganzheitlich zu betrachten und auch, ne, zu schauen, okay, was ist der Ursprung des Hautzustandes in dem Moment? Ich habe es ja auch schon kurz gesagt, aber du sprichst ja eben auch viel vom Darm, vom Mikrobiom und auch von der Leber. Welche Rolle hat denn genau die Leber da?
Ja, Also es gibt bestimmte, sagen wir es mal, äußeren Erscheinungsbilder, die man mit der Leber assoziieren kann. Zum Beispiel Gelbsucht-Ikterus, also dass es so gelblich erscheint, wenn die Leber nicht mehr richtig entgiften kann. In Anführungszeichen sehen wir das in der Oberfläche. Man muss aber auch dazu sagen, alles, wo wir eine Lebererkrankung haben, da kann sich die Hautfarbe ein bisschen mit verändern. Also sie kann blasser, sie kann fahler werden. Und auch da nochmal andersrum wichtig, weil du gerade gesagt hast, Darm, es ist vieles auch noch gar nicht so 100% erforscht. Also erst seit 10 Jahren, würde ich sagen, ist das so auf dem Fokus, dass man feststellt, es gibt eine Darm-Hautachse. Wenn Entzündungen da sind, dann werde ich das auch an der Hautoberfläche irgendwann sehen. Aber ganz in der Tiefe, dass man auch im Medizinstudium das aktiv erlernt, bis auf die großen Basics oder die Red Flags, soweit ist man in der Regel noch nicht. Da sind wir noch in einzelnen kleinen Publikationen. Aber Fakt ist natürlich, egal welches Organ eine Entzündung hat, diese Entzündungen werden irgendwann auch an der Hautoberfläche sichtbar werden. Und da gibt's was ganz Spannendes, was ich noch zum Thema Leber sagen möchte, weil das unterschätzt wird. Wenn Menschen, und das ist auch nicht verstanden, chronischen Juckreiz haben, dass sie sich immer wieder kratzen müssen, muss man auch mal die Leber untersuchen. Und nicht selten stellt man fest, oh, da sind erhöhte Leberwerte. Und vielleicht stellt man dann fest, ach krass, da ist eine entweder Leberentzündung oder vielleicht ist da auch eine Tumorerkrankung hinter oder. Also das heißt, Juckreiz an der Haut und Lebererkrankungen, da gibt es einen Zusammenhang. Und das wollte ich einfach mitgeben, weil viele haben es nicht auf dem Schirm. Ja, Pruritus nennt sich das, chronischer Juckreiz. Kann aber auch mit anderen Erkrankungen zusammenhängen. Also nur weil ich jetzt Juckreiz die ganze Zeit in der Haut habe, heißt es nicht zwingend, dass ich eine Lebererkrankung haben muss. Mhm, aber okay. Im Rahmen von einer Abklärung macht man auch immer eine Untersuchung im Labor der Leberwerte, der Schilddrüse, guckt sich gegebenenfalls auch so ein paar Tumormarker an. Auch eine Schwangerschaft kann Juckreiz verursachen. Mhm. Deswegen ist es ein bisschen unspezifisch, aber das klärt man meistens dann auch nochmal mit ab.
Ja, aber es ist ja ein total guter Hinweis. Also ich glaube, wirklich wenige haben das irgendwie auf dem Schirm, sich das dann noch mit anzugucken. Und gerade wenn das eben auch in der Medizin noch nicht so verankert ist, dann ist es ja auch gut, sich da ein bisschen selbst zu befähigen, ne? Und dann vielleicht selber zu sagen, ja, vielleicht können wir da mal einen Blick drauf werfen. Was würdest du denn sagen, sind jetzt so ein paar Inhaltsstoffe, wo du sagst, das wäre auf jeden Fall super wichtig, die immer zu berücksichtigen oder da auf jeden Fall besonders drauf zu achten, wenn es jetzt um eine Hautgesundheit geht.
Du meinst jetzt bei der ganz normalen Hautpflege, richtig?
Ja, aber vielleicht also ja auch über die Ernährung, ne?
Ja. Ach so, ja, okay. Dann würde ich definitiv sagen, es funktioniert nichts ohne eine gesunde Hautbarriere. Also wenn die Hautbarriere kaputt ist, und die kann ich mir halt, wie gesagt, entweder durch zu viel Waschen, zu aggressives Waschen kaputt machen, aber auch indem mir einfach die Bausteine fehlen. Wenn die kaputt ist, dann entstehen halt Entzündungen und Juckreiz, Rötungen, also all das, was wir als Ekzem bezeichnen. Deswegen eine gesunde Hautbarriere entsteht vor allem, unsere Haut und Zellen bestehen durch so eine Doppelmembran, wo wir Fett und Ceramide als Bausteine mit benötigen. Das können wir entweder in Form von Cremes auftragen. Oder wichtig ist auch, dass wir ausreichend viele Fette, gesunde Fette zu uns nehmen. Also das ist das eine. Das zweite ist, die Art der Fette, die wir zu uns nehmen, haben auch Einfluss auf unsere Entzündungsprozesse im Körper. Also Stichwort Omega-6, Omega-3. Omega-6 ist nicht per se schlecht und Omega-3 ist nicht per se gut, sondern wir brauchen beides, weil je nachdem, was wir zu uns in Überfluss haben, entstehen entweder entzündungsfördernde oder entzündungshemmende Kaskaden. Und daher ist es so wichtig, in seiner Ernährung auch auf viele verschiedene Fette zu achten und nicht nur frittierte Pommes zu essen. Das wäre eher schlecht. Wir brauchen auch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6. Und mittlerweile ist es bei vielen Leuten zu Ungunsten von Omega-3 verschoben, dass sie viel mehr Omega-6 zu sich nehmen. Das kann auch ein Faktor sein, weswegen manchmal vielleicht ein bisschen mehr Entzündung gefördert oder getriggert werden. Also das wäre für mich ein ganz wichtiger Faktor, Fette. Von außen und von innen und dann natürlich auch von außen und von innen. Wir brauchen Wasser. Unser Körper besteht einfach zum Großteil aus Wasser. Wenn ich nicht ausreichend viel habe, gibt es auch so einen schönen Test. Da kann man die Hautfalte versuchen, am Handrücken nach oben zu ziehen. Und wenn diese stehen bleibt, genau, dann sieht man, ich müsste eigentlich ein bisschen mehr trinken. Das haben wir früher, kann man wunderbar im Krankenhaus machen, war so ein Standardtest bei vor allem älteren Patienten und Patienten, die dann so dehydriert waren. Wenn man gesehen hat, die Hautfalte, die steht, dann.
Also wie die steht, die bleibt dann quasi so.
Genau, die würde dann tatsächlich nahezu stehen bleiben. Genau. So, und bei uns ist das nicht. Genau. Wir haben, also es ist natürlich sind zwei Sachen. Zum einen sind wir auch noch jung, das heißt, ja. Die Haut ist auch weniger elastisch, sondern weniger ausgeleiert oder wir haben im Verhältnis auch noch Unterhautfettgewebe, die meisten, die dann so ein bisschen ausgehungerter sind oder Muskelmasse verlieren, da haben sie im Verhältnis etwas mehr Haut als da drunter die Strukturen, deswegen steht es schon tendenziell eher. Aber wenn es so richtig lange steht und die Haut sich nicht zurückzieht, dann ist es ein ganz starker Indikator für fehlende Hydratisierung.
Ja, krass. Weil kann das nicht auch was mit dem allgemeinen Fettgehalt im Körper zu tun haben?
Genau, also, das meinte ich gerade. Also das steht nicht. Also dass sie wirklich steht, da müssten wir, gehen wir eher in Richtung Menschen, die kachektisch sind oder auch vielleicht ganz viel abgenommen haben. Ne? Aber das sind ja Grenzfälle. Ich rede jetzt wirklich von Menschen wie du und ich, die jetzt keine sonstigen Erkrankungen mit sich bringen als Test.
Ja, spannend. Das ist auf jeden Fall auch ein guter Hack, mal zu gucken, ob man mal ein bisschen mehr Wasser trinkt. Und du hast ja auch vorhin ganz deutlich gesagt, so ne, vor allem Getränke ohne Zucker, weil was genau passiert denn bei der Verzuckerung so mit unserer Haut oder den Hautzellen wirklich?
Ja, wenn ich viel Zucker zu mir nehme, dann steigt der Blutzuckerspiegel. Und der Blutzuckerspiegel aktiviert dann, dass wir Insulin ausschütten, damit das der Zucker in die Zellen reingeht. Und das wiederum aktiviert über verschiedene Kaskaden, dass mehr Testosteron produziert wird, beziehungsweise auch Talgdrüsen aktivierende Botenstoffe. Das heißt, in dem Moment fettet die Haut mehr. Das sind einfach so Seitenkaskaden. Und wenn die Talgdrüsen aktiviert sind, dann produzieren sie mehr Talg. Und mehr Talg steigert das Risiko an der Oberfläche nicht nur für ölige Haut, sondern für ein anderes Hautmilieu, wo sich bestimmte Bakterien wohler fühlen und auch gleichzeitig Verstopfungen. Also das heißt, in dem Moment irgendwann verstopfen die Talgdrüsen und an der Oberfläche dann die Poren, beziehungsweise wir bilden Mitesser und dann entstehen Hautunreinheiten. Auch deswegen haben, also Talgdrüsen werden eben durch Testosteron verstärkt aktiviert. Deswegen haben wir in der Pubertät, wo wir so einen Hormonumschwung haben, in der Regel plötzlich Hautunreinheiten. Die Haut eines Kindes ist tendenziell trocken. Die Haut eines Teenagers ist tendenziell etwas fettiger. Und gerade bei Jungs sehen wir das nochmal stärker, weil die auch ein anderes Verhältnis zwischen Testosteron und Östrogen haben. Östrogen wiederum sorgt dafür, dass die Talgdrüsenproduktion ein bisschen gehemmt wird. Und deswegen hat man in der Schwangerschaft beispielsweise einen Glow der Haut, weil wir hier halt natürlich dann wieder einen Ticken mehr Östrogen und auch Östrogene haben. Und das äußert sich dann nicht nur eben an der Haut, sondern auch an den Haaren. Wie ich anfangs sagte, der Haarausfall wird wieder losgehen. Das verlängert die Anagen, also die Wachstumsphase. Und deswegen fallen in der Schwangerschaft tendenziell weniger Haare aus. Die Haare wachsen wiederum nach. Und wir haben de facto nachher nicht weniger Haare, als wir es vor der Schwangerschaft hatten. Aber wir haben eine Synchronisation der Wachstumsphase. Das heißt, jetzt ist das Östrogen weg, die Entbindung hat stattgefunden und jetzt merken die Haare, die eigentlich schon vor ein paar Monaten hätten ausfallen sollen, aber deren Phase verlängert worden ist, wir müssen ja eigentlich alle ausfallen und dann fallen deutlich mehr auf einmal aus, als es sonst der Fall war und die Leute denken, ach Mist, ich verliere so viele Haare. Ja, und das normalisiert sich dann aber auch. Nur Haare wachsen sehr langsam, bis wir das sehen, vergehen locker mal 1-2 Jahre und diese Babyhaare sprießen dann überall.
Ja, das ist echt, also sage ich, ich hatte so viel Haar irgendwie in der Schwangerschaft und dann ist ja auch so, es ist ja auch eine Weile, dass man schwanger ist und dann gewöhnt man sich ja auch dran. Und dann fällt so alles aus und ich dachte auch so, ach du Kacke. Genau, so nach 2 Jahren kann ich sagen, ist man wieder da, wo man irgendwie davor war.
Wo man vorher war.
Ja, genau, es wird alles gut. Ja. Aber natürlich ist auch erstmal so diese Umgewöhnung, ne, dass man dachte, okay, krass. Man vergisst es ja dann auch.
Das stimmt.
Aber trotzdem, es ist spannend, es ist auf jeden Fall spannend. Eine Sache wollte ich gerne noch ansprechen oder eigentlich noch ein paar mehr, aber eine jetzt noch in dem Zuge. Was ich auch ganz interessant fand, ist ja so diese ganze Stichwort Mikrobiom, ne? Und wir natürlich auch irgendwie eine Tendenz haben, die Haut sehr viel zu reinigen, wobei das ja gar nicht immer so das Beste ist.
Ja, es ist auch ein gutes Stichwort. Die Natur hat sich ja ein bisschen was dabei gedacht, wie die Haut funktioniert. Und damals gab es ja keine Hautpflege in dem Sinne. Das heißt, wir produzieren Talg, um die Haut an der Oberfläche geschmeidig zu halten und zu schützen. Bisschen so wie beim Leder, da kennt man das auch. Wenn wir das nicht ausreichend viel fetten, wird es irgendwann bröckelig. So. Und wir reinigen.
Was ja auch Haut ist, ne? Also Leder ist auch Haut, der Tierhaut.
Genau, ist auch Haut. Ja. Wir reinigen die Haut und danach ist sie ja trocken, dann cremen wir sie wieder ein. ist ja so ein, ne? De facto. Und früher war auch die Empfehlung, am Morgen einfach nur mit Wasser das Gesicht etwas reinigen. Und das war es schon. Weil man wollte ja eigentlich gar nicht, dass die ganze Talgschicht weggeht. So. Es ist auch Fakt, dass wir heutzutage viel mehr entzündungsbedingte Hauterkrankungen haben, wie Akne, Neurodermitis, auch eine Rosazea fällt da rein, eine periorale Dermatitis, weil unser Verhalten im Lebensstil und auch in unserer Pflege sich sehr stark geändert hat. Gucken wir jetzt mal zurück vor, weiß ich nicht, hunderten von Jahren. Da haben wir natürlich jetzt nicht so eine gute Dokumentation und Studienlage, wie wir es heute haben. Da gab es auch Erkrankungen. Es gibt zum Beispiel Bilder von Menschen mit einem Rhinophym, also das heißt Stadium 3 einer Rosazea, Porose, chronisch entzündliche Hauterkrankung. Also das heißt, wir wissen, dass es diese Hautkrankheiten gibt, aber von der Tendenz her sind sie heutzutage etwas mehr ausgeprägt. Und das liegt eben an ganz vielen Umweltfaktoren, die Entzündungsprozesse unter anderem fördern oder die Hautbarriere schwächen und. Also das heißt, unsere Haut hat eigentlich eine gute Funktion. Wir intervenieren jetzt aber und dadurch gerät sie aus dem Gleichgewicht und dann fangen wir wieder an zu intervenieren. Und bestes Beispiel ist die periorale Dermatitis. Früher nannte man es Stewardessenkrankheit. Das ist eine gestörte Hautbarriere, wo Menschen um den Mund herum ganz viele Pickelchen, Rötungen und Unreinheiten bekommen, obwohl sie sich so viel pflegen, meinen sie. Aber das ist meistens sogar der Grund, warum das entsteht. Wir hatten das in der Pandemiezeit, dass unter der Maske ganz viele Hautunreinheiten entstanden sind, weil da auch die Hautbarriere durch die erhöhte Feuchtigkeit gestört worden ist. Ich weiß nicht, ob du damals war das ganz viel auch bei Social Media, dass die Leute gesagt haben, krass, meine Haut ist so schlecht, seitdem ich die Maske trage. Jetzt, seitdem die Maske weg ist und Luft drankommt, ist es anders. Aber wir haben durch die Umwelt bringen wir unser Gleichgewicht durcheinander. Und deswegen das Mikrobiom versuchen wir jetzt wieder, ich hoffe, dass dieser Trend wieder zurückkommt, mehr die Hautbarriere zu stärken, mehr auf das Mikrobiom zu achten, sich noch mehr verstärkt, als dass wir sagen, ach geil, hier ist Acelainsäure 10% und Vitamin C packen wir noch drauf und wir reinigen noch 20 Mal mit dem Reiniger und das, weil dafür von der Natur aus war ja unsere Haut in Anführungszeichen nicht ausgelegt. Ja, das hat sich die Natur wusste ja nicht, später werden hier ganz viele Reinigungsprodukte kommen. Müsste sehr robuster sein. Also so ein bisschen, um den Zusammenhang zu verstehen, weil viele, die zuhören, entweder sie betreiben extremst detaillierte Hautpflege oder aber sie haben sich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt, aber dass man einordnet, hey, mehr ist nicht automatisch besser und vielleicht reicht es ja tatsächlich, das Gesicht nur mit Wasser zu reinigen oder vielleicht brauche ich ja morgens auch gar nichts. Ich stehe auf, ich fühle mich wohl und das Reinigen ist eher so ein hygienischer Aspekt, den man braucht, wie wenn man morgens duschen geht. Aber auch das ist nachgewiesen. Unsere Haut muss nicht jeden Tag komplett gewaschen werden. Es reichen die Stellen, Achseln, Hände, Füße, Gesicht, Intimbereich und das manchmal halt auch nur mit Wasser, beispielsweise im Intimbereich.
Mhm. Ich finde es ganz interessant, weil ich glaube, dass es so was so Haare angeht, da ist es eigentlich auch schon ein bisschen angekommen. Mhm. Ne? Also, dass man zum Beispiel nicht jeden Tag seine Haare waschen sollte oder dass es auch mal gesund ist, wenn die Haare so ein bisschen selbst durchfetten. Ne? Also, dass es denen einfach gut tut, wenn man sie auch mal ein bisschen anfetten lässt, bevor man sie wäscht und so. Letztlich ist es das ja auch so ein bisschen, wenn ich dich richtig verstehe, für die Haut, oder?
Ja, also warum fetten die Haare? Weil wir da auch Haut haben und da sitzen auch Talgdrüsen. Und der Talg soll ja eigentlich die Haare in Anführungszeichen schützen. Mhm. Jetzt ist was ganz Spannendes, wenn die Haare glatt sind, dann sehen sie ja etwas schneller fettig aus, weil einfach der Talg und die Haare schneller Kontakt miteinander haben. Bei Menschen mit Locken, da sehen wir es nicht so schnell, weil die nicht alle aneinander sind. Und ganz interessant ist es bei Menschen in Afrika, die ihre Haare ja deutlich, deutlich seltener waschen als jetzt Menschen hier in Europa. Es liegt aber daran, dass es auch ein ganz großer Akt ist. Aber die Haare und die Kopfhaut ist in der Regel auch eher trockener. Und auch das wiederum ist interessant, weil wir möchten möglichst keine fettigen Haare haben. Wenn man aber ganz viel die Haare kämmt, dann sorgt es ja dafür, dass die Haare geschützt sind und dass sich der Talg auch verteilt. Also das heißt, das ist der Sinn dahinter. Es gibt Menschen, die sagen, ah, ich versuche jetzt meine Haare auszufetten, ich wasche sie jetzt nur noch einmal in der Woche. Das ist ein Prozess, das funktioniert auch nicht bei jeder Person, muss man ganz klar sagen, weil je nachdem, was für einen Hautzustand ich habe, interessiert es die Kopfhaut nicht, ob die Haare fettig sind, sondern die produziert einfach nach. Wenn man das verändern möchte, dass die Kopfhaut weniger Talg produziert, sollte man eher gucken, was ist das für eine Ursache. Also habe ich zum Beispiel eine Akne mit einer sehr fettigen Kopfhaut, dann ist es schwierig, dann fühlen sich da auch bestimmte Pilze wohl. Da fängt es sogar an, das noch mehr zu triggern, wenn ich meine Kopfhaut nicht wasche. Brauche ich nicht gegebenenfalls bestimmte Wirkstoffe, die so ein bisschen regulierend wirken? Oder habe ich tatsächlich mich selbst dahin erzogen, dass sobald ich sehe, oh, ist ein bisschen fettig, wasche ich die direkt? Also das gibt es ja auch. Und da würde ich abraten, da würde ich sagen, gewöhn dich, dass es so ein bisschen fettig auch sein kann. Nicht zu viel, weil da kann es dann schnell passieren, dass plötzlich der Hefepilz sich wohlfühlt und wir eine Hefepilzinfektion, in Anführungszeichen, seborrhoisches Kopfhautekzem entwickeln mit Juckreiz und Schuppungen, also fettigen Schuppen. Das heißt, das wollen wir jetzt auch nicht. Aber ein bisschen ist in Ordnung und vielleicht auch ganz gut für die Kopfhaut, damit sie geschützt ist und auch nicht, ne, so ein Juckreiz dann entsteht, weil wir sie die ganze Zeit entfetten.
Okay. Wie stehst du denn zu diesem Trend der Beauty-Drinks? Das ist ja auch gerade so ein Ding irgendwie, dass den Glow von innen, also wenn man jetzt diese Achse dann doch verstanden hat, dann werden so Beauty-Drinks verkauft und das fleißig getrunken und so weiter. Was sagst du dazu?
Ja. Muss ich sehr differenziert betrachten. Da kannst nicht, also ich kann nicht pauschal sagen, gut oder schlecht, weil es kontextbezogen ist. Beispiel, wenn ich, und da kommen wir wieder zum Standard, mich nicht so gesund ernähre, vielleicht mache ich ab und zu Sport, ab und zu benutze ich auch Sonnencreme, dann sehe ich so, oh, die Fältchen, die fangen langsam an. Ja, okay, dann nehme ich jetzt so Beauty-Drinks. Kann ein bisschen unterstützen, aber den größten Effekt hat immer noch unser Lifestyle und der Schutz zum Beispiel vor UV-Strahlung. Andersrum, Beauty-Drinks gehen ja in die Richtung Nahrungsergänzungsmittel. Wenn ich merke, boah, ich komme irgendwie nicht dauerhaft auf meinen, keine Ahnung, Omega-3-Spiegel oder ich merke, mir fehlt noch irgendwie, weiß ich nicht, Vitamin C, whatever. Also, oder ich habe gerade echt eine schwierige Phase, ich versuche mich gesund zu ernähren, aber ich supporte das noch. Dann kann das durchaus einen positiven Effekt haben. Besonders großer Fan bin ich übrigens von, und da ist man auch in der Forschung nicht so weit, aber ich merke es in der Praxis und habe es letztes Jahr extremst viel empfohlen, von Bakterienkulturen im Darm. Also das heißt, dass man versucht, dass die Bakterienkultur diverser wird und unterstützt wird, weil Darm-Hautachse, gesunder Darm verursacht meistens auch eine gesunde Haut. Andersrum haben wir schon drüber gesprochen. Und das kann das ist in der Regel, glaube ich, nicht in Beauty-Drinks, sondern eher in Kapseln, also dass da Kulturen, Bakterienkulturen drin sind, dass die sich im Darm ansiedeln und dann eben diese Mikroentzündungen, die im Darm entstehen können, etwas reduzieren. Das funktioniert aber auch nicht, wenn ich mich mit Fastfood ernähre und dann einfach sage, so, ich kippe jetzt hier die Bakterienkulturen rein. Mhm. Also das heißt, deswegen sage ich, man muss es differenziert betrachten und man darf auch keine riesen Wunder erwarten. Auf der anderen Seite, ich finde es trotzdem gut, weil die Menschen, die sich damit beschäftigen, die haben ja schon in der Regel ein großes Bewusstsein und werden nicht nur diese Beauty-Drinks trinken. Man darf jetzt auch nicht denken, wow, die Haut wird danach aussehen wie, keine Ahnung, 10 Jahre jünger. Also das heißt, so alles in einem Kontext betrachtet.
Und dann sind es ja auch, wenn ich dich richtig verstehe, gar nicht nur irgendwie jetzt zwingend Beauty-Drinks, sondern eher eben schauen, was genau. Ne? Also was sind denn so Stoffe, wo du sagst, okay, wenn ihr euch mal so einen Drink irgendwie gönnen wollt, achtet vielleicht auf die und die Stoffe, denn die sind tatsächlich irgendwie besonders gut jetzt. Oder können eben das Mikrobiom im Darm unterstützen oder irgendwie sowas. Ja. Gibt es da so ein paar Anhaltspunkte?
Also alles, was Präbiotika, Postbiotika beispielsweise sind unterstützend. Das zweite sind antioxidative Stoffe. Wir haben das aber auch in der Ernährung. Also bestimmte Früchte haben eine hohe antioxidative Wirkung. Kennen wir von Heidelbeeren, die ja auch sehr gesund gerade bei Social Media gehypt werden.
Ja.
Fette sind auch ein Thema. Grundsätzlich Bakterienkulturen, die sind dann aber auch genauso verschriftlicht. Ich glaube, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein mit so einzelnen Wundermitteln. Also wenn da drin steht, das ist der eine Stoff, damit kriegst du den Glow von innen, bin ich sehr vorsichtig. Das wird es in der Regel nicht sein. Aber ich würde sagen, das sind so ein paar ganz gute Anhaltspunkte, die man hat. Und natürlich alles, was Vitamine hat. Ich denke, viele ernähren sich nicht ausreichend, was Vitamine angeht. Der Hype um Biotin hat etwas abgenommen, weil die Studienlage das nicht hergibt. Das war ja früher so der Punkt, dass viele gesagt haben, nimm Biotin zu dir, dann wachsen Haare und Nägel. Nee, ist leider nicht so, ist ein bisschen so. Vitamin C finde ich ist sehr wichtig. Das hat damit zu tun, vielleicht kennst du es noch, Skorbut ist eine Erkrankung, die Seefahrer früher hatten. Vitamin C ist notwendig für die Kollagenbildung und das heißt, und nicht nur Kollagen, sondern es ist auch in Sehnen, Knochen, Bändern ein wichtiger zentraler Vitamin, also ein zentrales Vitamin, ohne das alles andere nicht funktionieren kann. Die Seefahrerkrankheit war, dass Menschen plötzlich Zahnfleischbluten bekommen haben, Zähne verloren haben, dass ihr Bindegewebe nicht mehr stark genug war, weil es nicht richtig gebildet werden konnte. Und deswegen haben sie sich Zitrusfrüchte mitgenommen auf lange Reisen, um das entsprechend dann nicht zu bekämpfen, sondern präventiv dagegen anzutreffen. Ja, okay. Damals wusste man noch nicht, wie der pathophysiologische Mechanismus dahinter ist oder welche Biochemie dahinter steckte. Man wusste nur, okay, wenn ich Zitronen und wenn ich Zitrusfrüchte zu mir nehme, die ja Vitamin C enthalten, dann werde ich wahrscheinlich nicht dieses Zahnfleischbluten kriegen und diese ganzen Probleme haben. Also das heißt, Vitamin C ist ein wichtiger Faktor. Ich denke aber, dass durch die heutige normale Ernährung wir Vitamin C in der Regel ausreichend zu uns nehmen. Falls nicht, kann man...
Aber warum waren das Seefahrerkrankheiten? Weil die dann keinen Zugriff darauf hatten? Oder wie?
Genau, die hatten keinen Zugriff darauf. Das heißt, sie mussten das aktiv mitnehmen. Damals waren die Fahrten ja sehr lang, haben sich über Monate hinweg erstreckt. Also ich war nicht dabei, ich kenne es jetzt noch.
Nicht?
Aber so kam das zustande, Skorbut als Seefahrerkrankheit, dass sie so betitelt wurde.
Und eigentlich war es ein Vitaminmangel.
Genau, Vitamin-C-Mangel.
Ja. Okay. Und der führt dann letztlich zu Kollagenabbau? Oder
ja, es ist Kollagensynthesestörung. Also man benötigt Vitamin C, damit in diesen Stoffwechselprozessen am Ende Kollagen entstehen kann. Es ist notwendig. Okay. Und wenn es nicht vorhanden ist, dann kann es nicht gebildet werden. Und da wir verschiedene Arten von Kollagen haben, die unter anderem auch in zum Beispiel Wänden von Blutgefäßen sind, in Bändern, aber auch Teil der Hautstruktur, äußerte sich das an ganz vielen verschiedenen Stellen.
Mhm. Okay. Kannst du nochmal erklären, inwiefern Kollagen jetzt auch mit der Hautgesundheit zu tun hat? Das ist mir gerade noch nicht so ganz klar.
Ja, also die Haut ist ja elastisch und die Haut besteht aus verschiedenen Strukturen. Wir haben die Epidermis, die Dermis und die Subcutis. Die Epidermis ist ganz, ganz oben, das, was wir sozusagen sehen. Da oben ist in der Regel an den Handinnenflächen können wir es besonders schön oder Fußsohlen, eine Hornhaut. Das sind eigentlich tote Zellen, die schützen. Ja. So, oder wenn wir ganz viel Sport machen, da entsteht dann etwas mehr Hornhaut. Sobald ich in die Dermis komme, da sind dann Blutgefäße und Bindegewebe und Kollagen, elastische Fasern, die sorgen für diese Elastizität. Und darunter ist die Subcutis, da ist das etwas bei Frauen unbeliebte Unterhautfettgewebe, so kann man es sagen, das ja auch sehr wichtig ist, schützt uns ja auch. Und da dieses Kollagen ist eben wichtiger Bestandteil der Haut. So, und wenn ich nicht mehr genug Kollagen habe und sich das abbaut Stück für Stück, wird die Haut insgesamt auch etwas dünner. Und das passiert ja mit fortschreitendem Alter, dass wir merken, die Haut ist weniger elastisch, prall und sie nimmt vom Volumen her ab. Und das ist genau das Kollagenabbau. Und das passiert ab Mitte 20 bis 30, dass wir über die Jahre hinweg Kollagen abbauen, weil einfach nicht mehr ausreichend viel nachproduziert wird. Das ist der Alterungsprozess. Viele versuchen mittlerweile durch Kollagen-Drinks das so ein bisschen aufzupuffern. Man muss dazu sagen, dass Kollagen-Drinks, die werden die einzelnen Aminosäuren wieder zerbaut und dann wieder aufgenommen. Also die Studienlage ist nicht so 100. Es gab jetzt eine ganz große Meta-Analyse letztes Jahr im Oktober, meine ich, wo man sich alle Studien angeguckt hat und gesagt hat, ja, bringen diese Kollagen-Drinks wirklich etwas? Und es gab keinen signifikanten Effekt. Signifikant heißt, dass du wirklich mathematisch sagst, es ist eindeutig und das ist kein Zufall. Es gibt aber trotzdem einige Firmen, die haben einzelne Studien und zeigen auf, dass die messen dann die Hautelastizität, Durchfeuchtung, das subjektive Wahrnehmen, die subjektive Wahrnehmung der Person, sagen, okay, bei uns ist es aber signifikant oder wir zeigen hier auch, es funktioniert. Liegt manchmal auch daran, dass die Personen sich dann insgesamt bewusster ernähren, mehr Sport treiben. Also es sind so Seiteffekte, die man gegebenenfalls in der Studie gar nicht mit auflistet und die das auch fördern. Ne? Also nachgewiesen, wenn ich viel Sport treibe, mich gesund ernähre, dann baue ich auch wieder auf. Ne? Wissen wir alle.
Ja.
Und deswegen Kollagen-Drinks muss man einfach wissen, Studien, diese große Meta-Analyse konnte jetzt nicht nachweisen, dass es tatsächlich zu einer deutlichen Verbesserung kommt. Wir können Kollagen aber auch durch, verschiedenste Lebensmittel oder früher hat es ja auch die Oma immer gesagt, so Knochenbrühe, dass das sehr gesund sei für die Gelenke, für das Kollagen. Das für diejenigen, die sich vegan ernähren, da gibt es auch Alternativen. Aber so vom Prinzip, wir haben vieles ja auch in der durch die ganz normale Ernährung. Man versucht es dann aber nur konzentriert durch Pulver, Kapseln oder Drinks zu sich zu nehmen.
Ja. Und apropos Bewegung, es gibt ja schon auch einen starken Trend, sage ich mal, zu so einem natürlicherem Alterungsprozess, also den natürlichen Alterungsprozess etwas entgegenzuwirken, zum Beispiel durch Face-Yoga oder so Lymphdrainagen. Und ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die macht jetzt morgens immer so, ich weiß gar nicht, wie heißt es, ist es eine Infrarotmaske? Ich weiß, es sieht auf jeden Fall richtig lustig aus, diese
Rotlichtmasken. Ja, ne? So eine Infrarotmasken. Die Rotlichtmasken.
Genau, ja. Rotlichtmasken.
Genau.
Was sagst du dazu? Ist das sinnvoll oder ist das?
Rotlichtmasken. Genau, finde ich super spannend. Also Rotlichtmasken und Rotlichttherapie wird in der Dermatologie ja schon länger angewendet. Die sind jetzt aber im Mainstream angekommen und es ist auch da nachgewiesen, dass bestimmte Wellenlängen, Rotlicht kriegen wir auch durch die Sonne, aber da kriegen wir eben auch UV-Strahlung mit, dass bestimmte Wellenlängen die Haut vor allem Produktion von Kollagen so ein bisschen fördern können oder anstoßen können, dass bestimmte Wellen die Entzündungskaskade etwas hemmen können. Also das heißt, Licht verändert unsere sowohl Immunprozesse als auch unsere Regenerationsfähigkeit. Und auch da wichtig wieder Kontext. Ich kann jetzt nicht erwarten, dass ich mir die dreimal aufsetze und danach habe ich eine strahlende Haut. Das sind Prozesse, die sich über viele Wochen bis Monate hinweg erstrecken. Im Gegensatz zur Praxisbehandlung sind die Intensitäten einen Ticken niedriger, aber ich kann die Frequenz erhöhen. Ich versuche gerade ein gutes Beispiel zu finden. Ah, ich habe es jetzt beim Sport, ne? Also ich könnte sagen, ich gehe jetzt zweimal die Woche und mache eine Stunde Training versus ich mache jeden Tag 10 Minuten. Also beides wird einen Effekt haben, aber der ist ein bisschen unterschiedlich. Und so ist es auch bei der Heimbehandlung. Wir haben in der Regel eine Verbesserung von Pigmentflecken. Wir haben eine kleine Reduktion von kleinen, feinen Linien. Die Hautstruktur insgesamt kann sich leicht verbessern. Wenn ich sage leicht, dann meine ich aber auch leicht. Ich werde jetzt keine Aknenarben wegkriegen. Ich werde jetzt auch nicht ganz ausgeprägte Pigmentflecken wegkriegen, ne? Also alles immer in einem Soft, wie wenn ich so einen ganz soften Filter über meine Einfunkkamera lege, so in diese Richtung, Ticken weniger schafft die Rotlichtmaske. Bei den Haaren ist es so, dass man da auch festgestellt hat, dass inaktive Haarfollikel im Wachstum angeregt werden können und dass dann das Haarwachstum sich ein bisschen verbessert, gerade bei Menschen, die extrem unter Haarausfall leiden und sagen, oh mein Gott, ich kriege hier irgendwie keine Haare mehr und ich weiß nicht, was los ist und ich möchte es irgendwie unterstützen, da kann es helfen. Wenn ich aber eine Erkrankung dahinter habe, wie eine Alopecia areata, da gibt es jetzt auch einen Influencer, der da sehr groß drüber, Tobias Wolf, berichtet, dass plötzlich alle seine Haare ausfallen, da wird eine Rotlichtmaske auch nichts bringen. Ja, also auch da wieder Kontext.
Okay, das heißt aber, diese Maske, die man im Gesicht hat, die wirkt auch für die Haare, oder ist es dann nochmal eine spezielle Maske?
Genau,
es ist
eine spezielle Maske, die man dann auf die Kopfhaut aufträgt.
Die dann auf die Haare.
Genau, und auch wieder das gleiche Prinzip. Wellenlänge aktiviert verschiedene Prozesse in der Tiefe der Haut.
Und wie stehst du so zu Face-Yoga, Lymphdrainage? Da gibt es auch diese Roll-Dinger und so.
Positiv. Ja. Aber sobald ich aufhöre, ist der Effekt wieder weg. Und viele verstehen das als, ich mache das einmal und danach bleibt das dauerhaft. Und das ist so wie, ich kann auch nur meine Figur erhalten, wenn ich regelmäßig Sport treibe und regelmäßig auf meine Ernährung achte. Das ist ein Lifestyle, das sind Routinen, Gewohnheiten. Und daher, ich finde, die heutige Generation, wir sehen es auch bei TikTok, die kommen mit so einer Sache und sagen, boah, das ist voll cool, damit funktioniert es, ich habe jetzt endlich eine gesunde Haut. Ja, du machst das aber auch schon die ganze Zeit und du wirst das auch noch die ganze Zeit machen. Die Menschen sind enttäuscht, die machen es einmal und sagen so, es bringt bei mir ja gar nichts. So. Aber Face-Yoga führt ja dazu, also um das einmal so ein bisschen zu erklären, wir haben unterschiedlichste Muskeln in unserem Gesicht. Und ich meine, ich habe auch eine Fortbildungsakademie für Ärzte und unterrichte in Ästhetikbehandlungen. Ich finde, das ist ja so witzig, weil Botulinumtoxin sorgt ja dafür, dass die Muskeln gehemmt werden und die atrophieren. Also sie werden eher geringer, wie wenn ich einen Gips um den Muskel packe, dann wird der auch dünner, weil er nicht mehr aktiviert wird. Face-Yoga macht genau was anderes. Face-Yoga spannt die Muskeln an, die wachsen. Und was passiert jetzt an der Oberfläche? Während ich bei Botox eigentlich ein bisschen Volumenverlust, aber kaum sichtbar erziele und die Muskeln sich nicht mehr kontraktieren und dadurch keine Falte entsteht, versuche ich bei Face-Yoga Volumen hinzuzufügen und damit eine Straffheit an der Hautoberfläche zu erschaffen. Dadurch glättet sich die Haut, aber die Falte kann weiterhin passieren. Und wenn wir das einfach mal übertragen, Menschen mit etwas mehr Gewicht haben ja in der Regel ein glatteres Gesicht versus Menschen mit etwas weniger Gesicht, etwas stärker diese Faltenausprägung haben. Ne? Und dann gibt es auch unterschiedliche Arten von Falten, das muss man auch unterscheiden. Mit Face Yoga kriege ich keine kleinen Knitterfältchen weg, weil die sind eher durch Hydratisierung bedingt. Das sind Menschen, die an den Augen so ganz viele kleine Fältchen haben. Face Yoga hilft vor allem bei so größeren Mimikfalten, also hier die Nasolabialfalte beispielsweise, indem hier die Muskulatur, der Zygomaticus, Musculus Zygomaticus, der hier sitzt, der dann aktiviert wird und ein bisschen wächst. Und wenn ich das noch mit einer Lymphdrainage aktiviere, dann regt das die Durchblutung an, stoßt auch wieder Prozesse an. Aber da, auch das, alles in einem Rahmen, muss man regelmäßig machen, konsequent. Und das bringt auch nichts, wenn ich einmal die Woche eine Minute oder 5 Minuten mache. Dann kann man es auch gleich sein lassen.
Mhm. Also was würdest du empfehlen? Müsste man schon jeden Tag machen?
Ja, so? In der Regel ist es dann jeden Tag, dass ich 5 bis 10 Minuten täglich das als Routine einbaue und dann sehe ich auch tatsächlich Effekte.
Ja, lass uns mal zum Abschluss noch über deine Revolution ein bisschen sprechen. Du hast dich ja entschieden, die Praxis zu verlassen und hast eine App, kann man schon sagen, oder? Eine App auf rausgebracht, wo es eigentlich darum geht, ja digitale Hautarztpraxen anzubieten. Warum? Also warum? Was war der Moment, wo du gesagt hast, ja, das muss jetzt her?
Ja, der Moment ist ganz einfach. Der Moment ist auch immer noch. Die Menschen haben mir bei WhatsApp einfach geschrieben, Bilder, hey, was ist das? Kannst du mir helfen? Findet auch jetzt noch statt. Aber ja. Es gab einen Moment, wo ich von meinem Mann ein Foto weitergeleitet bekommen habe, der ist auch Arzt und der sagte, hey, das ist von meiner von einer Mitarbeiterin hier im Krankenhaus. Der Bruder lebt in der Türkei, dessen Cousin sein Kind. Kannst du dir das mal angucken? Ich weiß es noch, ich habe dieses Bild gesehen und ich habe direkt gesehen, okay, es ist eine Alopecia areata, also kreisrunder Haarausfall. Und die waren total besorgt, die hatten keine ärztlichen Ansprechpartner vor Ort und dann haben sie eben über gehört, ach Mensch, da ist ja der Ole, dessen Frau arbeitet in der Klinik, ist in der Weiterbildung zur Hautärztin, kann die sich das nicht mal angucken? Da dachte ich mir, Mensch, wenn man über Fotos und man kann fast 90% der Diagnosen stellen, sofern natürlich auch ein paar Informationen drumherum da sind. Also Dermatologie ist ja, wir erstellen ja die Diagnose in der Regel mit unseren Augen. Dann, wieso gibt's das nicht digital? Dann habe ich eine Art digitale Hautarztpraxis gegründet. Wir beschäftigen Ärztinnen und Ärzte, die wirklich sich Bilder angucken den ganzen Tag. Und wenn man mich kontaktieren möchte, in Anführungszeichen, ich habe eine digitale Hautarztpraxis. Ich habe zwar eine physische, wo ich ist nicht vergleichbar, ne, damit ich noch so ein bisschen Patientenkontakt habe, gerade wenn ich meine Elternzeit, also da in Elternzeit, wenn man schafft, dann doch nicht alles. Wir behandeln da 400-500 Patienten täglich über meine digitale Hautarztpraxis Dermanostik und stellen auch Rezepte aus. Mein Wunsch war es eigentlich, dass ein Mensch, sofern er ein Problem an seiner Haut hat, theoretisch das Haus nicht mehr verlassen muss. Und das haben wir auch damit realisiert. Im Sinne von, die schicken uns Fotos. Das ist keine Videosprechstunde. Man spricht auch nicht mit meinen Kolleginnen und Kollegen, sondern man schickt ein Foto, hat einen Fragebogen und bekommt dann einen Arztbrief zurück und auch ein Privatrezept/Rezept, je nachdem, bei welcher Krankenkasse man ist. 30% aller Krankenkassen übernehmen auch mittlerweile die Kosten. Mein großer Wunsch ist natürlich, dass alle das übernehmen, damit man ganz easy von zu Hause aus oder egal, wo man es sich behandeln lassen kann. Aber Bild-Textverfahren, also asynchrone Diagnosen, gibt's noch nicht im Abrechnungskatalog. Das heißt, deswegen ist es noch nicht möglich, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis es Abrechnungsziffern dafür gibt, die im GKV-System integriert sind und dann nicht mehr über so Individualverträge, die wir gerade schließen, möglich sind. Also das heißt, ich denke, in 5 Jahren ist das Standard, dass man asynchron das schicken kann. Sonst kostet das, wenn man nicht in der richtigen, in Anführungszeichen, Krankenkasse ist, 29 €, um sich so digital behandeln zu lassen.
Und würdest du sagen, dass das wirklich total gleich gut ist, als wenn ich jetzt wirklich mir dann die Zeit nehmen muss und irgendwie in eine Praxis und hoffentlich einen Termin bekomme und so weiter und so fort? Also kann man das jetzt für Hautdiagnosen wirklich machen, so via Foto?
Also wir haben jetzt über 600.000 Behandlungen durchgeführt. Das heißt, aufgrund von der Datenlage kann ich sagen, es funktioniert. Es kann in einigen Fällen sogar deutlich besser sein, weil ich eben nicht warte, eine schnelle Rückmeldung bekomme, direkt mein Rezept habe und die Therapie starte. Man muss es aber auch trotzdem eingrenzen, weil Telemedizin und Digitalisierung ersetzt ja nicht alles. Also ein Hautkrebs-Screening machen wir nicht. Das funktioniert nicht. Was wir auch nicht machen, ist, wenn jemand sagt, boah, in der Tiefe, da spüre ich einen Knubbel. Da haben wir kein Foto von. Also das heißt, es gibt Grenzen von der Telemedizin, aber das, was wir telemedizinisch abdecken können, ist zum Teil halt deutlich more convenient für die Leute, also viel bequemer, viel cooler, dass sie eben dann dafür nicht weggehen müssen. Und ich muss sagen, auf der anderen Seite sitzen ja auch ärztliche Kolleginnen und Kollegen. Ein Teil davon feiert das, weil die sagen, geil, meine Sprechstunde ist voll, ich kann niemanden mehr aufnehmen. Das ist ja auch der Grund, warum es uns gibt. So eine digitale Lösung sorgt dafür, dass meine Sprechstunde nicht mehr mit einfachen, für ihn einfachen Fällen wie Akne, Rosacea oder Pilzinfektionen da ist und ich habe jetzt einen Ticken mehr Zeit, um zu operieren oder um komplexe Sachen zu machen. Auf der anderen Seite, manche sagen, oh, das ist ganz schlimm, Digitalisierung ist schlimm, wohin geht der Arztberuf? Also das heißt, Skeptiker, was ja auch, verstehe ich, ist ja auch logisch, also immer wenn eine Revolution kommt, dann gibt es die alteingesessenen Menschen, die sagen, oh nee, da habe ich Angst vor, ich will mich nicht bewegen. Auf der anderen Seite, wir müssen es tun. Also ganz ehrlich, die Leute, die googeln ihre Krankheiten nicht mehr, die nutzen ChatGPT. Und es gibt auch ärztliche Kolleginnen und Kollegen, die benutzen auch KI, weil die sagen, das ist total effizient. Jetzt ist nur die Frage, geht man mit diesem Trend? Akzeptiert man, dass die Welt sich verändert? Oder bleibt man in seiner Meinung bestehen, weil man einfach vielleicht zu müde ist oder frustriert ist oder auch noch nicht überzeugt ist, dann würde ich aber sagen, proaktiv, dann such den Kontakt, lass dich überzeugen, wirk mit, sei Teil der Veränderung. Ja, und das ist unsere Art Revolution. Da freue ich mich auch sehr. Letztes Jahr, 2024, haben wir den Deutschen Gründerpreis dafür auch gewonnen, was so wie ein Karriere, ja, Highlight definitiv gewesen ist.
Absolut.
Ja. Und ja, Wunsch. Ja, danke, danke. Aber wir sind noch nicht fertig mit unserer Mission. Ne? Also auch cool, wir arbeiten mit DM zusammen, machen auch so Haut-KI-Analysen und. Aber mein Ziel war es halt eben zu sagen, wir decken es über alle Krankenkassen ab und jeder hat die Möglichkeit, sich zu behandeln. Also da sind wir noch auf dem Weg hin.
Was war denn so das Kurioseste, was du schon diagnostizieren konntest, so per Foto?
Also wir kriegen verschiedenste Bilder und wir kriegen, ja, was ich schön finde, wo viele sagen, oh mein Gott, das ist ja total verrückt. Wir kriegen viele, vor allem von Männern, Intimbilder, weil die sagen, es ist mir weniger unangenehm, das per App zu schicken und da diagnostizieren wir Geschlechtskrankheiten. Ja. Wir hatten auch mal eine Person mit einem quasi fast schwarzen Bein, ja, so nach dem Motto, was ist das eigentlich? Da haben wir direkt angerufen und gesagt, so, bitte ins Krankenhaus, das ist jetzt auch nichts für uns.
Eine Sepsis
wahrscheinlich. Ja, Durchblutungsstörung, wo die Durchblutung nicht mehr stattfindet und die Person sagte, ja, ich hatte ganz starke Schmerzen vor ein paar Tagen, ich habe es irgendwie durchgehalten, aber es hat sich jetzt deutlich verfärbt. Also, ja, das können wir nicht per App. Es gibt Sachen, die können wir nicht machen. Genauso wie auch anaphylaktischer Stock, starke allergische Reaktionen, wo ich plötzlich Luftnot kriege und so weiter. Das gehört auch, fällt mit in die Dermatologie oder Allergologie als Teil der Dermatologie. Und also ich würde sagen, das mit dem Bein war schon echt krass. Wir haben auch Menschen, die haben ausgeprägteste Tumorerkrankungen, die von innen wachsen und irgendwann die Haut durchbrechen. Und das sind Menschen, die sich einfach schämen, oder erstmal ignorieren und irgendwann schämen, zum Arzt zu gehen, weil das besteht ja nicht nur eine Woche, sondern das sind ja Jahre lang, in denen sie das nicht präsentieren und dann bricht es an der Oberfläche hindurch und dann fängt es an zu riechen, ja, und deswegen, das ist dann meistens der Grund, warum sie sagen, gut, jetzt sprechen mich die Leute an, ich kann es nicht mehr ignorieren, ich muss irgendwas machen. Da ist das an der Haut aber ein Seitensymptom, also es geht um was ganz anderes. So, und das sind krasse Fälle, wo ich sage, ja, da sind wir in Anführungszeichen eigentlich ja schon irgendwo der richtige Ansprechpartner, weil wir dann sagen am Telefon, ja, da durchbrechen wir mal unser Asynchrones, da rufen wir tatsächlich an, sagen, hey, wir helfen dir jetzt hier, wie ist es dazu gekommen, wie können wir dich jetzt hier in die Regelversorgung etc. hinlenken. Das sind aber natürlich die Ausnahmen. Also das heißt, solche Fälle sind selten. Wir hatten auch mal eine Person, das war ein Kind tatsächlich, der mit dem Kinderarzt auch telefoniert, der hatte eine multiple Persönlichkeitsstörung. Man hat mit uns dann immer ganz unterschiedlich geschrieben, also so wie man das auch kennt. Und da haben wir das auch indirekt diagnostiziert. Da habe ich damals mit dem Kinderarzt gesprochen. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, die wir kriegen. Das häufigste ist natürlich Akne, Neurodermitis, Rosacea, Muttermale, die wir geschickt bekommen, Handekzeme, also das, was auch sonst im Alltag häufig ist.
Ja, aber ich finde, was du ja berichtest, zeigt ja schon auch einen wirklich großen positiven Aspekt davon, ne? Nämlich auch da positiv zu sehen, dass die Digitalisierung dazu führen kann, dass man gewisse Scham, gewisse Hemmschwellen nicht spürt, ne? Ja. Und dann, auch wenn es natürlich dann erstmal vielleicht bei euch falsch an der falschen Adresse ist, aber überhaupt dann da rauszugehen, ne? Und zu sagen, guck mal, irgendwie ist hier was komisch und sich dann auch Hilfe zu suchen, vielleicht dann doch eher als sich wirklich aufzumachen und irgendwo hinzugehen. Also das finde ich ist schon auch was Positives, auch wenn das natürlich für euch sicherlich auch krass ist, ne, wenn man dann irgendwie doch in so viele unterschiedliche Bereiche dann plötzlich gehen muss. Also nicht richtig tief, aber man muss es ja irgendwie ein bisschen orientieren,
ja.
Wissen. Aber das finde ich eigentlich sehr positiv, weil ich glaube, gerade Haut, gerade ist ja auch so ein schambehaftetes Thema, ne? So je nachdem, wo auch, an welcher Stelle und so.
Ja.
Und die Haut ist ja nun mal überall. Also ja. Es ist ja so.
Fakt.
Die zieht sich über alles. Ja. Was würdest du denn sagen oder was wünschst du dir für die Dermatologie so in 5 bis 10 Jahren? So, wo kann das hingehen?
Also wir diskutieren ja gerade über Budgeteinsparung, Maßnahmen, wie das Hautkrebs-Screening abgeschafft wird. Gleichzeitig haben wir viel zu wenig Kassensitze. Wir sind in der Budgetierung stark eingeschränkt. Es lohnt sich für viele nicht, Patienten und Patienten zu behandeln. Was wünsche ich mir also in 5 Jahren bis 10 Jahren? Dass das System sich dahin verändert, Telemedizin mehr zu integrieren im Sinne von das, was einfach ist und das ich digital behandeln kann, dass das digital möglich ist und mehr Zeit zu haben vor Ort für das, was auch mehr Zeit benötigt, wenn jemand eine Systemtherapie braucht wegen ausgeprägter Schuppenflechte oder Neurodermitis, Aufklärungsbedarf hat, die Eltern mit den Kindern, die verzweifelt sind, weil sie sagen, mein Kind schläft nicht mehr, es kratzt mich, was kann ich alles machen, dass man nicht in 5 Minuten abgefertigt wird. Für OPs, die wir durchführen müssen, weil die Hautkrebsrate ist drastisch gestiegen. Da gab es auch, glaube ich, vor 2 Tagen nochmal einen großen Artikel. Und das wird ja auch noch weiter so der Fall sein. Also einfach eine bessere und andere Vergütung, dass wir nicht mehr auf Masse gehen müssen vor Ort, weil man kann digital auf, in Anführungszeichen, massenhaft Menschen helfen und vor Ort die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen gut vergütet werden und gleichzeitig auch eine gute medizinische Behandlung stattfindet und nicht, wie man es ja überall mitkriegt, ja, ich habe 3 Monate gewartet, ich bin vor Ort, ich habe einfach nur eine Creme bekommen, was es ist, weiß ich nicht und ich habe immer noch 10 Fragen. Ja, klar, weil der Arzt oder die Ärztin bekommt nur 16 Euro pro Patient und wenn die Person im gleichen Quartal nochmal kommt, gibt es gar kein Geld dafür. Das heißt, 16 Euro, überlegen wir uns mal. Jeder Friseurbesuch, alles kostet mehr als das. Also da muss es irgendwie eine Form geben. Das wird auch, denke ich, kommen. Und in 5 Jahren wäre es cool zu sagen, erste Anlaufstelle digital und deutlich mehr investieren in Prävention und dass solche Maßnahmen wie Hautkrebs-Screening erhalten bleiben und gegebenenfalls noch mehr Präventionsmaßnahmen gefördert werden.
Und ich glaube, was ja auch richtig wichtig ist, ist, dass wir weiterhin uns auch alle selbst befähigen, ne, mehr auf uns zu hören, auf unsere Haut, die auch zu beachten und nicht nur als Hülle zu sehen, sondern eben auch dieses ganze Verständnis von, was will sie uns sagen, was passiert intern. Da auch, hast du da noch so einen Abschlusstipp, wie wir das schaffen, einfach auch gut auf unsere Haut zu hören?
Ja, also eigentlich ist es ganz einfach, indem man regelmäßig sich anguckt und ich würde vorschlagen, nicht nur im Gesicht, das machen die meisten, die haben Top-Haut und der restliche Körper ist sehr trocken, sondern dass wir das so ganzheitlich betrachten und auch je nach Wetterzustand, also das heißt, manchmal schwitzen wir mehr, manchmal frieren wir mehr etc., manchmal ist die Haut sehr trocken. Manchmal ist sie sehr fettig. Also, dass wir nicht one fits all, sondern wie wir die Kleidung jeden Tag ja auch wieder neu anpassen. Wenn es draußen kalt ist, ziehe ich mich dicker an. Wenn es draußen warm ist, dann ziehe ich mich nicht dicker an. Und viele machen eine Sache und wundern sich dann, warum es irgendwie Probleme an der Hautoberfläche gibt, anstatt zu sagen, ja klar, ich habe jetzt gerade heiß geduscht, ich habe es einfach gebraucht, dann creme ich mich aber auch richtig fett ein, weil ansonsten kriege ich morgen juckende Unterschenkel. Und dann noch einen Schritt weiter, weil, wie ich ja gesagt habe, Ernährung ist ein Riesenbaustein, Stress, Lifestyle, dass ich da auch genauso dran ansetze, um dann diesen äußeren Glow zu erzielen, den wir ja alle gerne haben wollen.
Ja, sehr gut. Finde ich gut. Vielen, vielen Dank, liebe Alice. Das war wirklich total, wie soll ich sagen, erhellend. Ja, wirklich. Ich habe viel noch. Ich meine, wir haben schon einige Folgen jetzt auch schon gehabt, ne, so zur Hautgesundheit und so. Aber ich finde, hier kam nochmal ganz, ganz wichtige Aspekte und auch wirklich einfach ein sehr aktueller Blick auf die Lage, die Studienlage und auf die Behandlungslage.
Cool.
Das ist echt
freut
cool.
mich.
Also ich drücke dir die Daumen weiterhin auch.
Danke.
Für die digitale Hautarztpraxis. Ich finde es mega. Ich bin da auf jeden Fall eine Befürworterin, weil ich glaube, dass es also verstehe natürlich auch, wenn Leute Risiken sehen oder irgendwie Sorgen haben, aber ich glaube, dass die positiven Aspekte davon auf jeden Fall überwiegen.
Ja, sehe ich auch so. Danke dir.
Danke dir. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir hören uns dann zur nächsten Folge in 2 Wochen. Da sprechen wir über einen sehr gefährlichen 75 Kilo schweren Mann. Warum der gefährlich ist? Vor allem für uns Frauen. Denn die Antwort ist so simpel wie erschreckend. Es geht um die Medizin, die über Jahrzehnte von Männern für Männer entwickelt wurde und über den sogenannten Gender Health Gap, in dem wir immer noch drinstecken. Es geht also um die Lücke in der Forschung, in der Diagnose und in der Therapie. Und genau das bespreche ich mit einer Frau, die den Finger direkt in die Wunde legt, denn sie ist Medizinerin, Aktivistin und eine Kämpferin für medizinische Gerechtigkeit. Sri Manivannan wird dann bei mir sein als Expertin und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Denn damit ihr keine neuen Folgen mehr verpasst, könnt ihr auch gerne den Vital-Podcast abonnieren, einfach mit dem Klick auf die Glocke und bis zum Wiederhören. Folgt uns gerne bei Instagram, bei Facebook oder auch auf vital.de. Und außerdem könnt ihr natürlich auch ins Vital-Printheft schauen und uns auch eine E-Mail schicken mit Feedback, mit Anregungen, mit Fragen einfach an podcastfragen@vital.de. Bis dahin. Hören wir uns dann bald. Lasst euch gut gehen. Liebe Grüße, eure Clarissa.